wenn schon nur der kleine Gabriel aus einem kleinen Nidau neben einem kleinen Bio aus der Schweiz nach Hollywood zieht, stell dir mal vor, wie viel auf der ganzen Welt diesen Schritt machen. Und die Konkurrenz dort ist unglaublich. Und für das gibt es für mich hier in diesen Szenen im deutschsprachigen Raum noch viel zu viele Möglichkeiten, um jetzt diesen Schritt dorthin zu wagen.
Sag's frei! Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.
Das ist der Gabriel Maurer und ich bin Hanna Frey. Der Gabriel ist Schauspieler, kommt aus Nidau. Bekannt worden ist er vor allem durch die SRF-Serie Nummer 47. Dort hat er nämlich die Hauptrolle gespielt. Zurzeit ist er Gastschauspieler am Tops, 28, und lebt ein bisschen überall, unter anderem in Bern. Hey, Gabriel, kennen die Leute auf der Straße überhaupt?
Also, eher mal nein. So, weil es gibt ja viele Leute auf der Straße. Aber es ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Natürlich auch immer, wenn irgendwie etwas rauskommt oder irgendwann mal am Spielen bei einer Stadt oder weiss nicht was, dann ist die Resonanz natürlich immer ein bisschen grösser. Und wenn ich nichts so draussen habe, dann nimmt das so immer mehr ab, tendenziell.
Wo wirst du erkannt? Oder wo bist du das letzte Mal erkannt worden?
Also ich muss schon sagen, am meisten passiert es mir im Ausgang. Obwohl ich jetzt auch nicht mega der Ausgänger bin. Also ich habe nicht mega viel Ausgang, aber auf jeden Fall. Und ich habe mich dann immer gefragt, ob das echt etwas mit dem Alkoholpegel zu tun hat, was die Leute vielleicht auch haben, dass sie ein bisschen weniger Hemmungen haben und einfach kommen, «Ey, bist du nicht da?» oder «Kenne ich dich nicht von dort?» So, und es passiert mir tatsächlich am meisten im Ausgang. Es passiert mir eher weniger, wenn ich durch die Stadt laufe, und er so, sondern wenn ich nicht mehr vor Ort bin und tatsächlich eher am Abend.
Vielleicht bist du ja im Ausgang auch mehr so, wie in der Serie warst.
Weiss ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, das ist ja jetzt auch nicht so, also gerade die Nummer 47 ist ja jetzt auch nicht eine mega krasse Verwandlung gewesen, so. Also ich habe auch schon Momente, wo mich Leute gar nicht kennt auf der Bühne, wenn du ein mega Maskenkostüm, Perücke vielleicht noch hast, wo mich nicht einmal meine Eltern teilweise erkennen. Aber gerade im Film ist man ja tendenziell relativ nah an sich selber, auch äußerlich. Und wir haben jetzt vor der Kamera noch nie eine mega krasse Verwandlung gehabt, so körperlich, äußerlich.
Jetzt eben, die Serie ist 2018, glaube ich, zuerst mal ausgestrahlt worden, gell? Wie war die Situation dann gewesen? Weißt du, auf der Straße und draussen im Ausgang? Hast du dann mehr das Gefühl gehabt, wow, die Leute reagieren auf mich, wenn ich komme?
Nein, eben, wie gesagt, so habe ich das eigentlich nie so gehabt. Aber auf jeden Fall, ja, hat es Momente gegeben, wo mich Leute angesprochen haben. Und das ist eigentlich meine erste Reaktion, ist immer, ich habe mega Freude gehabt, weil ich habe Nummer 47 auch von den Themen, die es behandelt, der Leute sehr anspricht, der Gruppen, der Gesellschaftsschichten schon fast. Und das ist natürlich, dann ist es nie nur gewesen, ich kenne dich, oder ich weiß nicht was, sondern es ist meistens so irgendwie mit einem Kompliment oder einem Bezug zu dieser Serie, wo sie haben gesehen, was hat es dieser Person gegeben. Und das ist natürlich einfach erstmal mega schön, so eine Reaktion können zu haben.
Die Hauptfigur, die du gespielt hast, die ist ja schwul. Ein schwuler Rapper, der sich aber nicht richtig outen kann, nicht will outen. Ist das so eine Frage, die dann auch immer wieder gestellt wird, hey, bist du eigentlich auch schwul?
Es hat sicher irgendwie abgefärbt auf die Momente, so, wo das früher oder später auch aufgekommen ist. In meinem Umfeld ist natürlich klar, dass ich hetero bin und dort ist wie nie. Dort sind auch eher die Fragen, wie ist es, ein Schwuler zu spielen?
Und wie ist es, einen Mann zu küssen?
Ja, oder das, genau. Aber sonst, also es ist jetzt nie jemand, könnte ich mich nicht erinnern, dass jemand so spezifisch mit dieser Frage voll an mich herkam.
Mm. Ist man dort gleich noch zurückhaltend?
Ja, wahrscheinlich. Ja, dort haben wir vielleicht gleich noch in der Hemmung, dass man das nicht als erstes fragt. Aber es ist auf jeden Fall auch schon aufgekommen im Gespräch.
Hast du eigentlich vor dieser Aufnahme oder außerhalb vom professionellen Rahmen jemals schon einen Mann geküsst?
Ja.
Ja?
Ja, aber nicht nüchtern. Glaube, würde ich jetzt mal behaupten. Mm-hmm. Aber auf jeden Fall, ja, man ist jung, ich habe in Berlin gelebt, man macht auch mal, geht mal in Ausgang, geht tanzen und gibt sich diese ganzen Energien her und da ist das sicher auch schon vorgekommen, aber wenn entweder jemand, den ich sehr, sehr gut kennt habe, oder, ja, also nicht einmal oder, aber dann auch eher aus einem Jux raus oder einfach, in ihrer Euphorie oder wie auch immer. Von dem her ist das nicht das erste Mal gewesen. Und lustig, der Antonio, der mein Gegenpart hat gespielt bei Nummer 47, ist ein guter Freund von mir. Das hat sicher viel geholfen, die Hemmungsschwelle auch vor der Kamera, wo ein sehr intimes Setting herrscht, ein bisschen abzubauen, habe ich das Gefühl. So. Weil jemandem einen Kuss aufs Maul geben und eine Sexszene und rummachen, ist ja dann auch nochmal ein bisschen unterschiedlich.
Dort war es eben ganz intim, es waren nicht viele Leute dabei. Gewesen, genau. Oder? Hast du gleich das Gefühl gehabt, man ist in einem privaten Rahmen, genau, und dann noch mit einem guten Freund sowieso.
Genau. Ja.
Was würdest du sagen, die Serie, inwiefern hat die dein Leben verändert?
Also sie hat mir auf jeden Fall einfach, also ich habe einfach viel gelernt. Das ist, also, weil ich ja noch während meinem Bachelorstudium zum Schauspieler war und dort einfach die direkte Praxiserfahrung können zu haben, fast 2 Monate am Stück auf einem Set können sie vor Kamera in einem professionellen Umfeld. Also ich habe vor allem viel gelernt und bin unglaublich dankbar für die Zeit. Und verändert hat sicher auch, dass es eine gewisse Erfahrung hat etabliert, aber auch irgendwie hat Lust gemacht, mehr zu machen. Aber auch hat gezeigt, wie unglaublich anstrengend so ein Filmset und Drehen kann sein und sehr auslaugend. Vor allem, wenn man parallel noch studiert.
Jetzt bist du ja nicht mehr so auf dem Bildschirm, jetzt bist du vor allem auf der Bühne. Mhm. Oder? Warum? Warum hast du da gewechselt? Du darfst ruhig räuspern. Räuspern gehört dazu. Das ist nicht wie auf der Bühne.
dort gehört es auch.
Dort darf man räuspern.
Das ist kein Problem. Okay. Also meine Güte, wenn du einen Krott im Haus hast, hast du einen Krott im Haus. Und das ist eh besser, wenn du dann musst einen Raum füllen mit deiner Stimme, dass man sich vielleicht nochmal räuspert. Vielleicht eher bevor man auf die Bühne geht, okay. Aber es kann ja auch mal passieren, dass man auf die Bühne geht und sich muss räuspern. Ja,
dann muss einfach.
Ohne zu schlimm. Ja. Also geändert hat sich eigentlich nicht. Also ich habe immer schon beides mega gern gemacht. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen zufälligerweise so gewesen, dass wenn ich mal Theaterarbeit oder Sachen im Theater hatte, dass dort 2-3 Sachen am Stück waren. Und andersrum habe ich aber auch, was Film angeht, oder vor der Kamera arbeiten angeht, auch dort immer so 2-3 Sachen hintereinander gehabt. Es ist immer so ein bisschen im Block gekommen. Und ich fühle mich eigentlich sehr wohl, mich zwischen diesen 2 Blöcken können zu bewegen. Also wie auf der Bühne, wie aber auch vor der Kamera können zu stehen.
Okay. Was ich über dich gefunden habe. Grösse 1,71, Augenfarbe grün-blau, besondere Fähigkeiten, Akrobatik, Clownerie, Break und Modern Dance, Schwertkampf, Führerschein. Du kannst Deutsch, du kannst Französisch, du kannst Englisch. Das ist deine Online-Visitenkarte. Würdest du sagen, das bist du?
Ich würde nicht sagen, das bin ich. Aber das sind ja sicher Sachen, die ich teilweise besser kann und teilweise weniger gut.
Wie gut kannst du Schwertkampf? Wieso kann man Schwertkampf?
Schwertkampf ist da, also so Fechten, Schwertkampf, Zweikampf, allgemein Kampfszenen sind Sachen, die du an der Schauspielschule lernst, tendenziell. Also, weil es halt auch immer in traditionellen, klassischen Theaterstücken, wie Shakespeare, was auch immer, gibt's auch immer wieder Schwertkampf, Fechtszenen und so. Und ich glaube, das ist schon noch tendenziell etwas, von früher immer noch in dem Unterricht ist. Ich glaube, heutzutage gibt's nicht mehr so viele so Szenen. Aber es ist wie, ja, das ist Unterricht und
es gehört dazu.
Gehört dazu, ja. Dass du das lernst.
Kannst du es gut?
Übung macht den Meister, oder? Also, ich müsste sicher wieder üben, aber wenn jetzt ein Theaterstück würde gebraucht werden, wo mega die Kampfszene drin wäre, würde ich sicher wieder reinkommen. Aber ich habe es jetzt länger nicht gemacht, aber ich bewege mich sehr gerne und darum würde ich so sehr gerne mal wieder können anwenden auf einer Bühne.
Was denkst du, durch was stichst du oder mit was stichst du raus an einem Casting? Ich meine, das ist ein bisschen wie bei Heidi in deinem Job. Das stell mir einmal so vor, du gehst da vom einen zum nächsten, musst dich irgendwie präsentieren, musst das Beste zeigen von dir, das, was du kannst. Was würdest du sagen, was kannst du besonders gut?
Das ist eine gute Frage.
Du hast aktuell einen Job, du musst nicht...
Ich weiss.
Es ist kein Bewerbungsgespräch.
Merci, ist lieb. Ich glaube, dass etwas sehr Wichtiges, was ich über die Jahre gelernt habe, was einfach wichtig ist in diesem Beruf, wenn du Leute begegnest, Regisseure, Casterinnen, ist authentisch zu sein, dich selber können sein vor diesen Leuten und das, dich selber oder das, was dich ausmacht, was das auch immer ist, auch in eine Rolle zu geben. Also nicht jedes Mal das Gefühl haben, die Rolle muss so Kilometer anders sein als ich und muss sich völlig anders bewegen und anders reden und anders sein. Ich glaube, das sind Mittel, die man kann verwenden kann, um eine Rolle zu finden. Aber grundsätzlich bist du immer noch du oder eben ich als Gabriel auf der Bühne. Und dem zu vertrauen, dass ich als Mensch eine gewisse Energie, eine gewisse Ausstrahlung habe und aus der raus kann gehen, ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was ich gelernt habe, wie das ausmacht, weiss ich nicht. Aber einfach so, mir gibt's nur einmal. Und wenn ich viel übe und Freude habe an dem, was ich mache, hoffentlich sitzt jemand auf der anderen Seite, der denkt, ah ja, das spricht mich an. So.
Das heisst, sich trauen, sich zu sein. Auf der Bühne auch.
Ja, ich glaube schon, ja.
Schön. Komm, wir gehen zu den sehr schnellen Fragen.
Ja, bitte.
Bist du bereit? Bist du nervös?
Beides, ja.
Wieso bist du nervös?
Nein, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich finde es spannend.
Du bist aufgeregt? Okay. Vielleicht bist du auf der Bühne auch immer so aufgeregt? Oder geht's?
So aufgeregt bin ich nicht. Nein, also ja, ich glaube, eine gewisse Nervosität habe ich immer noch, ja, ja, wenn ich auf die Bühne gehe. Mehr mal weniger. Kommt auch darauf an, wer sitzt im Publikum, was ist es für ein Stück und so weiter.
Wenn bist du am nervösesten? Weißt du, wenn die Freundin im Publikum hockt oder wenn die Mutter im Publikum hockt oder der Vater oder der Nachbar?
Ich glaube, Schauspielerinnen, Kolleginnen.
Sicher?
Also, ja, ich glaube es fast, dass mit die am, weil die das Handwerk verstehen, weil die sich 24/7 auch mit den gleichen Sachen auseinandersetzen, mit den gleichen Stücken, mit dem gleichen Stoff, mit dem gleichen Handwerk. Und das habe ich das Gefühl, das macht mich am nervösesten, ja.
Ist das eigentlich so ein richtiger Konkurrenzkampf ständig? Das interessiert mich. Du hast mir vorhin noch gesagt, eben die Schauspielerinnen und Schauspieler, die reden gern, die reden viel, die haben ja zu allem etwas zu sagen. Ist das dann, tut man da auch viel Kritik austeilen, mehr als an anderen Orten vielleicht?
Ich weiss ja nicht, wie es an vielen anderen Orten ist. Ich weiss, dass auf jeden Fall Kritik in unserem Beruf ist einfach, das ist part of the game. So, also du bist ständig eigentlich in Kritik. Aber Kritik ist ja per se nichts Negatives. Es ist ja eine Auffassung, ein Blickwinkel von jemandem, der von aussen drauf schaut und dir deren oder sie ihre Perspektive gibt. Und ja, ich glaube aber auf jeden Fall, dass man Wege muss finden, für sich selber mit Kritik umzugehen und nicht immer alles zu persönlich an sich herzugehen.
Zu nahe her.
Ja, genau.
Hat es eine Kritik gegeben, wo du gefunden hast, nein, das macht mir zu fest weh. Und ich kann vor allem nichts damit anfangen, das ist ja dann auch der Punkt.
Ja, hast sicher einen Moment. Und ich glaube eben, das ist Teil vom Prozess von dieser Kritik in diesem Beruf. Weil ich glaube, es bringt dir nichts, wenn du immer bei jeder Kritik bist, ah ja, du hast recht und ich versuche das jetzt. Du machst den Beruf ja irgendwie auch, weil du etwas zu erzählen hast, weil du etwas willst haben und etwas willst auf der Bühne oder vor der Kamera und nachher für sich können zu kategorisieren, die Kritik finde ich jetzt schwierig, weil es geht so ganz gegen das, was ich will. Und ja, schlussendlich kommt so sehr auf die Situation drauf an. Es gibt dann einfach Momente, wo Regisseurinnen oder Regisseure sind und dann muss es so gemacht werden, weil das irgendwie auch in einem grösseren Bogen muss stimmen und dann musst du auch mal über dein Ego springen und sagen, okay, ich spiele das jetzt nicht so, wie ich hätte wollen. Aber ich glaube, das ist ein Hin und Her, ein Auf und Ab, immer wieder abwägen, immer wieder schauen, aber auf jeden Fall nicht gesungen, jede Kritik sich 100% zu Herzen zu nehmen.
Ja, und sich drin zu steigern.
Genau.
Was ist eine Kritik, die dich so das letzte Mal wirklich hat mögen? Musst du dich noch an etwas erinnern?
Ich weiss nicht. Ich glaube nicht, dass ich ich habe jetzt nicht so ein Beispiel aus dem Theater oder so von einer Kritik. Ich glaube, dass ich eben als Schauspieler Gabriel besser mit Kritik umgehe als Privatperson Gabriel. Also so etwas, habe ich das Gefühl. Genau.
Das heißt, hast du im Privaten eine Kritik bekommen, die dich mögen?
Ich glaube schon, ja, immer mal wieder. Ja.
Was war so eine?
ich habe dir nicht einmal ein genaues Beispiel jetzt, also ist jetzt nichts vorgefallen diese Woche oder so, aber ich weiss auf jeden Fall, dass ich als Gabriel manchmal Mühe habe mit Kritik ja. und dort auch noch einen weiten Weg vor mir habe, auf jeden Fall.
Sagen das auch andere über dich?
Wahrscheinlich, ja.
Mit den brütschen Fragen. Komm, wir gehen zu den 10 schnellen Fragen.
Also, ist gut. Also.
Horrorfilm oder Romanze?
Romanze.
Keine Arme oder keine Beine?
Keine Arme.
Wissen, wenn du stirbst oder wie du stirbst?
Wenn.
Fremdgehen, verzeihen oder nicht?
Verzeihen.
Die Rechnung durch alle gleichmässig aufteilen oder jeder zahlt sein?
Das Erste.
Schwester oder Brütsch?
Beides, Geschwisterti.
Schwester oder Brütsch?
Geschwisterti.
Gibt's nicht.
Ich habe 2 Brütchen, 1 Schwester. Ich gehe jetzt einfach mit der Schwester, weil sie ja allein ist und wir 3 Brütchen sind. Darum Schwester.
Privatshow oder öffentliche Show?
Privatshow.
Du hast ein Zimmer zu viel. Flüchtlinge aufnehmen oder nicht?
Ja, definitiv. 100%.
Ganz wenig oder ganz viel?
Ganz viel.
Bleiben oder gehen?
Gehen. Ja.
Du bist schon durch. Warum gehen? Wo gehst du hin?
Ich bin allgemein ein sehr schnelllebiger Mensch, habe ich das Gefühl. Ich bin gerne unterwegs. Ich ertappe mich auch immer wieder an Events mit vielen Menschen, dass ich Mühe habe, lange an einer Stelle zu bleiben. Dass es mich umtreibt. Ich erlebe mich auch immer wieder, wenn ich zu lang das Gleiche um mich herum habe, dass ich ausbrechen will, dass ich raus muss. Und darum ja.
Warum musst du raus? Weißt du, wie fühlt sich das an, raus zu müssen?
Also ich habe das Gefühl, es ist wirklich also sehr tief irgendetwas, was mich einfach bewegt und die Welt das ist gross und es gibt viel zu sehen. Aber also darum lohnt es sich sicher schon mal rauszugehen. Aber einfach glaube ich eher, die Antwort ist eher aus einem Impuls gekommen, dass ich eher zum Beispiel jetzt eher spazieren würde, als neu mehr stehen und mit jemandem reden. Also ich habe das Gefühl, das Bewegende sagt mir wie mehr zu. Ja.
Bist du zappeligen?
Ja. Früher viel mehr als heutzutage, auf jeden Fall.
Stimmt, es war mir etwas gewesen. Wir sind ja jetzt im gleichen Schulhaus.
Genau, ja.
Ja, ich habe Geschichten gehört.
Ja, ja. Schon immer auf jeden Fall viel Energie gehabt, ja. Was ja per se nichts Schlechtes ist. Ich glaube, wir lernen über die Jahre, es ein bisschen besser zu kanalisieren.
Bist du jemand, der ändert? Weißt du, du hast vorher von diesen Gruppen erzählt. Oder wenn du in einer Veranstaltung bist, dass du immer so ein bisschen im einen Ort bist und am anderen Ort und hin und her. Würdest du sagen, du bist jemand, der die Gruppe ändert und zusammenhält? Oder bist du einfach ein Teil davon, der so wie ein Gumpibäuel hin und her spickt?
Ich habe das Gefühl, es kommt sehr auf den Kontext drauf an. Ich glaube, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und habe schon das Gefühl, dass ich mich immer wieder im Moment verwünsche, wo ich versuche, Gruppen nicht zusammenzubringen. Ich bin zum Beispiel lieber auch Gastgeber als Gast, weil ich das Gefühl habe, weil ich das extrem schön finde, Leute um sich zu haben und wie für die eine gewisse Verantwortung müssen zu haben oder können, dürfen zu haben. Und lade auch gerne zu mir ein, wo viel, also weißt du, so lieber, glaub, ja, so zusammenbringen, versuchen auf jeden Fall. Ja.
Aber wenn du mal nicht musst, dann.
Ist auch okay.
Dann ist auch okay.
Ja.
Was würdest du sagen, wie viele Leute sind in deinem näheren Umfeld? Weißt du, wie viele Leute sind dir nöch? Wirklich nöch?
Hey, wirklich, wirklich nöch, sehr wenig.
Was heisst das? 5?
Ja. Ja, hätte ich gesagt. Weil, was dazu kommt, ist, dass ich ja eine Zeit lang in Berlin habe gelebt und mein bester Kindheitsfreund ist auch nach Berlin gezogen. Das heisst, ich habe dort eigentlich ein sehr enges Umfeld, was aber halt 1000 Kilometer dazwischen hat und jetzt auch noch 2 Jahre Pandemie, wo natürlich auch regelmässig Kontakt mal leichter und mal schwieriger fällt. Und hier in der Schweiz, ich habe mich immer in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Freundeskreisen aufgehalten. Und ja, wirklich, wirklich nah, hätte ich gesagt, bin ich eher mit wenig, aber ich hatte auf jeden Fall viele Freundinnen und Freunde wo ich auch jederzeit anrufen kann und wo würde es interessieren, wie es mir geht. Aber so der Close Circle ist eher klein. Ja.
Du hast nicht einmal die ganze Familie dabei, wenn du sagst, fünf.
Familie ist für mich normal, habe ich jetzt dann nicht damit eingerechnet. Familie ist für mich normal, also dort habe ich jetzt wirklich nochmal von Freundinnen und Freunden geredet. Mhm. Familie ist sowieso, die sind eben so oder so nahe, ob man es will oder nicht.
Wann hast du das letzte Mal einen richtig guten Freund dazu gewonnen? Oder eine Freundin? Es kann ja ein Moment sein, kann ja jemand sein, den du schon kennt hast. Oder es kann eine ganz neue Begegnung sein, die plötzlich zu etwas geworden ist, was du vielleicht nicht hättest erwartet.
Das wüsste ich nicht. Ich habe wirklich viele von meinen Freunden habe ich schon sehr, sehr lange. Aber ich muss schon sagen, ich habe jetzt einfach wirklich über die letzten paar Jahre immer wieder einfach tolle Leute treffen können. Und weil du sagst, einen richtig guten Freund gewonnen, das ist tatsächlich wirklich schon länger her, weil ich halt wirklich schon lange meinen engsten Circle habe. Aber ich habe einfach wirklich über die letzten Jahre viele tolle Menschen dürfen kennenlernen und bin mit denen mehr in Kontakt und mit anderen weniger. Darum kann ich das gar nicht so beantworten, aber ich habe auf jeden Fall das Glück, dass ich viele tolle Menschen kennenlernen kann. Ja.
Und eben der Circle, das ist etwas, was einfach schon seit Jahren besteht. Das ist nichts. Da kommt ja niemand Neues rein.
Auf jeden Fall. Also, das ist jetzt eben, also, das ist auch ein bisschen, eine Frage, die ja schon irgendwie so ein bisschen kanalisiert. Ich glaube, wie es bei Freundschaften ist, die sind auf jeden Fall eine gewisse Basis ist immer da und wenn es über mehrere, also über zwei Länder oder drei Länder sogar funktioniert, ist natürlich einfach auch mal gibt's Phasen, wo es einfach weiter auseinander ist und wieder näher zusammenkommt. Und ich glaube eben genau das macht gute Freundschaften aus, dass man auch mal ein bisschen Luft dazwischen kann gehen und immer wieder zusammenkommt. Und
wow, wenn einer fremd geht, ist dir das gleich.
Inwiefern fremd gehen?
Nein, hey, bist du in einer anderen Welt. Du hast mich ja vorher gefragt, fremd gehen, verzeihen oder nicht.
Ja.
Und da hast du ein bisschen überlegen und er hat gesagt, ja, mal, glaub, verzeihen. Das ist ja ganz eine andere Welt. Hast du schon mal müssen, jemandem fremd gehen, verzeihen?
Nein, tatsächlich nicht. Aber die Antwort ist tatsächlich einfach eher aus der Überlegung gekommen, dass ich mir seit ein paar Jahren immer, also finde ich Beziehungsbilder und gesellschaftlich geformte Beziehungsbilder einfach ein sehr spannendes Thema. Und ich habe mich einfach auch damit befasst und habe manchmal, frage ich mich, wie Monogamie gemacht der Menschen sind auf dieser Welt. Und das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil natürlich das gesellschaftliche Bild von mit 22 verliebt man sich, mit 26 heiratet man und mit 28 hat man Kinder, halt, glaube ich, auch nicht für alle zuspricht und auch nicht für alle passt. Und darum ist irgendwie die Antwort gekommen, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, Menschen können für viele Menschen Interesse haben. Und das muss nicht einmal aus einer bösen Intention kommen, sondern es kann vielleicht mal passieren. Und grundsätzlich glaube ich, wenn man zusammenkommt, kann man verzeihen. Aber ich glaube, das ist auch sehr, sehr, sehr eine schwierige Frage, weil es auch unglaublich auf den Kontext drauf ankommt.
Ich habe das Gefühl, in unserer Generation gibt es wie zwei Lager. Die, die eben mit 22 heiraten oder mit 20 und dann mit 30 fünf Kinder haben mindestens. Und die fragen, warum hast du noch nicht fünf Kinder? Und die anderen, die sagen, ich möchte einfach, ich weiss, so etwas Festes, das wird auch schwierig. Wo bist du dort?
ich bin, glaube ich, auch irgendwo dazwischen. Ich habe schon das Gefühl, also ich weiss nicht, ob ich mich sehe in 20 Jahren mit einer festen Familie und in einem Haus und so das ganz Klassische. Ich bin aber auch noch jung und ich darf und will so auf mich zukommen, was sich da noch tut. Und ja, ich weiss nicht, wo ich bin. Ich bin irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Ich bin offen für was kommt und bin im Moment auf jeden Fall an einem Punkt, wo ich sehr auf mich zukommen lasse. Ja.
Bist du in einer Beziehung im Moment?
Nein.
Wann hast du die letzte Beziehung gehabt? Hast du überhaupt schon mal eine Beziehung gehabt?
Ich habe schon mal eine Beziehung gehabt, ja. Ich bin fast zwei Jahre Single und genau, meine letzte Beziehung ist, glaube ich, auch ein kleiner Anstoß gewesen zu den Gedanken, die ich mir vorhin geäussert habe. Ja.
Warum?
Auch durch Sachen, die ich gelesen habe, und durch Freundinnen, die auch andere Beziehungsformen auch schon haben gelebt und Gespräche. Und ja, aber ich glaube, per se finde ich es einfach zuerst mal spannend, bei allem, was heisst, ja, das ist halt so, wieder hinterzuschauen und zu fragen, aber warum ist das so? Und genau dieser Prozess ist so ein bisschen bei mir, bei dem klassischen Beziehungsbild entstanden, was heisst, überhaupt nicht heisst, dass ich nur noch monogam oder nur noch polygam lebe, aber auf jeden Fall weiss ich, dass es beides gibt und ich finde beides spannend und finde auch beides hat völlig seinen Platz in der Welt. So.
Oder alle zusammen in einem Haus. Das Sexuelle, da bin ich mir so ein bisschen unsicher, wie ich zu dem soll stehen. Aber ich finde es echt wahnsinnig schön, wenn Leute nahe zusammen leben. Ich finde es so toll, wenn ich Familien sehe, die zu dritt, zu viert in einem grossen Haus und jeder passt mal ein bisschen auf die Kinder auf und so, man tut viel teilen. Ich finde den Gedanken super schön, aber irgendwie auch sehr anstrengend. Könntest du das, so in einem Haus wohnen mit 20 anderen?
Also ich finde den Gedanken auch, also ich finde die Vorstellung, oder ich finde auch, ich lebe eigentlich in einem Quartier, wo es gleich so auch ist, wo, also jetzt überhaupt nicht polygam, aber auf jeden Fall mehrere Familien und man passt auch mal aufeinander auf und so weiter.
Man kennt sich schon nur, bei uns ist das nicht immer so
genau,
selbstverständlich.
Genau, nein, also mehr als kennt sich. Man hat schon wirklich irgendwie, man führt ein gemeinsames Leben innerhalb von diesem kleinen Quartier, so. Und das finde ich, also da bin ich voll dabei. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Lebensform. Plus, ich habe das Gefühl, so von dem, was ich jetzt sehe, dass es, glaube ich, einfach auch für Kinder, die dort sind, unglaublich toll ist, mit noch 10 anderen Kindern im gleichen Quartier, können zusammen, ja, sein.
Aufwachsen.
So, aufwachsen, ja.
Ja. Und voneinander zu profitieren. Ja. Jetzt habe ich dich noch gefragt wegen der Flüchtlinge. Das ist ja im Moment ein grosses Thema und im Grunde genommen, ich habe das Gefühl, mit jedem, den ich rede, jeder sagt, mal, eigentlich möchte ich könnte doch und ich sollte doch eigentlich. Ich habe mir so viel überlegt, für mich, ich bin noch nicht so aus einer schlauen Lösung gekommen, weil ich es einfach doch noch einen Schritt finde und grundsätzlich mir fragen, finden dann die Leute das auch toll bei mir? Weißt du? Also, ich nehme an, das ist bei dir auch das Thema im Umfeld. Wie redest du über das? Oder wie denkst du über das nachher?
Also, ich bin in einem Umfeld, wo eigentlich die ganzen Themen absolut omnipräsent sind. Geht natürlich im Moment mit dem Krieg, den Putin führt gegen die Ukraine. Sorry. Und ich sehe das schon auch, das, was du am Anfang hast gesagt, dass glaub viele, ja, auf jeden Fall machen wir und so. Und es dann tatsächlich zu machen, ist nochmal auf jeden Fall ein Schritt. Und wir haben jetzt das Glück bei uns, also das Glück, wir haben jetzt auch die Situation bei uns wegen, dass jemand auszieht. Und dort kommt jetzt auch jemand rein. Und das wird jetzt auch das erste Mal. Also wir können gerne in 2 Minuten nochmal drüber reden. Ich bin unglaublich gespannt. Oh, ich finde das so einen spannenden Gedanken. Wie gefällt es also dieser Person überhaupt bei mir? So, im Moment habe ich eher das Gefühl, hey, es ist ein Zimmer. Und das wird auf jeden Fall im Moment gebraucht. Und ich glaube, jemand könnte dankbar sein, das Zimmer zu bekommen. Ich bin aber auch ein bisschen aufgeregt und bin unglaublich gespannt, wie das wird. Weil die Person wird voraussichtlich auch nicht unsere Sprache reden und du musst zusammen leben. Und hast ja auch eine Verantwortung, wenn du so eine Person aufnimmst. Von dem her bin ich sehr gespannt, wie das wird.
Weißt du, wann genau und wer das kommt?
Beides. Also wer weiß ich nicht, wenn genau auf Anfang Mai.
Auf Anfang Mai?
Ja.
Ja. Genau. Und das ist jemand, der nehme ich an, nicht direkt kommt, sondern noch in einer Kollektivunterkunft ist? Oder
das steht noch nicht fest.
Das steht noch nicht fest.
Genau. Okay. Wir haben auch ein Haus nebendran wohnt auch eine ukrainische Familie. Und die hat auch immer noch Familien in der Ukraine, die vielleicht nach und nach auch noch in die Schweiz kommt. Das wäre natürlich, glaube ich, sowohl für die Familie wie auch die Person, die kommt, glaube ich, sehr, sehr gut für einen Moment, ein Zimmer zu haben, neben
einer
Familie.
Neben der Familie.
So, dass die Option steht auch noch offen und sonst wissen wir noch nicht genau, wie das weitergeht.
Woher hast du deine Informationen über den Krieg?
Also grundsätzlich auf jeden Fall schon aus den sogenannten Massenmedien. Aber was ja jetzt...
Du tust das BT lesen noch jeden Tag, gell?
Nein.
Es nimmt mich nur Wunder, oder? Wie die Leute das Ganze konsumieren.
Also auf jeden Fall über die Öffentlich-Rechtlichen. Und was natürlich im Moment unglaublich am Boom ist, sind einfach die sozialen Medien. Natürlich, ich bin auch einer, der immer wieder sagt, man muss unglaublich aufpassen, wo man seine Informationen bezieht. Aber was im Moment auf meiner Instagram-Timeline abgeht, habe ich jetzt so auch noch nie erlebt. Also wirklich so viele Menschen, die so viele Sachen posten. Und ja, natürlich eben auch da immer mit Vorsicht zu behandeln, weil man nie weiss, von was es kommt und was das will. Aber grundsätzlich, ja, über öffentliche Medien und auch soziale Plattformen.
Und wie kannst du dem Ganzen ein bisschen entkommen? Weißt, wie kannst du dort auch mal ein bisschen abschalten und schauen, dass du nicht immer nur ein bisschen konsumierst? Machst du das bewusst?
Ich weiss nicht, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, also ich habe nicht das Gefühl, weil es ist halt im Moment so, wie es halt vor 3-4 Wochen noch eher Corona war, ist das halt so, dass das omnipräsent ist, dass das zu der jetzigen Situation dazugehört. Und darum weiss ich nicht, wie sehr ich das Bedürfnis habe, dem zu entfliehen. Weil sicher mal abschalten, mal Sport machen, mal einen Film schauen, auf jeden Fall. Aber so entfliehen habe ich wie das Gefühl, sollte man dem nicht. Weil das hat dann schon fast einen Hang zur Verdrängung oder einfach zum Nicht-Wollen-Wahrhaben. Das ist halt jetzt einfach die Tatsache, dass dort im Osten grausame Sachen passieren. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich selber mit dem jetzt auch im Moment konfrontiert und lässt, was das mit einem macht.
Was macht es mit dir?
Es ist furchtbar. Es macht einem sicher, ein erster Impuls ist irgendwie Überforderung, Hilflosigkeit, Ohnmacht und auf der anderen Seite aber auch Unverständlichkeit gegenüber natürlich jetzt gerade auch an Putin. Und es ist unglaublich auch emotional. Finde ich das, und was man alles, also es ist furchtbar, es macht mich traurig, hässig, alles. Eigentlich, es macht sehr viel, ja.
Verstehe ich. Aber dem muss man dann auch ein bisschen bewusst sagen, am Abend, jetzt schauen wir nicht nochmal und nochmal und nochmal.
Gut, okay, du bist natürlich auch hier 24-7 diesen News auch ausgesetzt durch deinen Beruf. Innerhalb von meinem Beruf natürlich irgendwie auch, weil man immer wieder darüber redet.
Yeah.
Aber wiederum haben wir dann irgendeinen Fremdtext von, weiss nicht was, für eine Autorin oder einem Autor, wo man dann halt mit dem Kopf genau anders ist. Du schaffst ja bei mir.
Jetzt sind wir auch hier im Aufnehmen, jetzt müssen wir auch nicht mit auseinandersetzen. Mal,
wir reden ja drüber.
Wie blöd.
Was ich
wir gehen weiter.
Absolut wichtig finde.
Das stimmt, du hast schon recht. Aber lieber möchte ich eigentlich mit dir über Romanzen reden.
Mhm.
Wieso Romanzen? Schaust du gerne Romanzen oder spielst du gerne Romanzen?
Weder noch, mega, einfach nicht Horrorfilme.
Nicht Horror? Genau. Hast du Angst? Bekommst du Angst?
Ja. Also ich weiß nicht, ob ich Angst bekomme, aber ich schaue es einfach nicht gern.
Schlimme Erfahrung gemacht?
Nein, gar nicht.
Gut, du hast ältere Brüder, das kann schon, also allgemein ältere Geschwister, das ist schon gefährlich.
Vielleicht kommt es von dort, aber nein, einfach wirklich noch nie gern geschaut und würde ich auch einfach auch nicht wandern mit. Ist auch völlig okay. Muss ja nicht jedes Genre mega toll finden.
Spielen kannst du so nicht.
Mal, ich glaube, das würde ich sehr gerne mal. Ich habe das Gefühl, das würde mir eine gewisse Angst nehmen. So. Aber, bis jetzt noch die Möglichkeit noch nicht gehabt.
Vielleicht kommt die noch. Was ist deine, hast du irgendeine Traumvorstellung von einer Rolle oder von einem Projekt, wo du gerne mal möchtest dabei sein? James Bond.
Ja, auf jeden Fall. Nein. Also ich habe wirklich überhaupt Lust dabei zu sein. Ich bin ja noch recht am Anfang von meiner Karriere und ich glaube, da ist es auch noch schwierig, sich wie zu sagen, ja, das wollte ich mal spielen, das wollte ich mal spielen, weil es ja noch so viel gibt, was ich noch gar nicht erst gespielt habe. So, es gibt ja mehr, was ich noch nicht gespielt habe, als was ich gespielt habe. Das heisst, ich habe noch unglaublich viele Möglichkeiten und lasse so sehr gerne auf mich zukommen. Was auf jeden Fall irgendwann ist mal für mich würde ich auch gerne mal hinter der Kamera oder hinter der Bühne, also als Regisseur, oder in anderen Departementen arbeiten. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich reizt, jetzt aber noch nicht muss sein, weil ich so noch genieße vor der Kamera.
Gibt noch genug anderes, was du kannst erleben. Und es ist nicht Hollywood, was dich reizt.
Nein.
Wenn sie würde anklopfen bei dir, würdest du sagen, nein.
Ja, wer würde anklopfen?
Ich weiss nicht, Herr Hollywood. Und Frau Hollywood, die kommen so. Ich glaube, es läuft so.
Ja, also natürlich, also das ist natürlich eben immer die utopische Vorstellung von dem Hollywood als Schauspieler, wo eben, glaube ich, wirklich auch utopisch ist. Ich glaube,
sagt das dem Til Schweiger?
Ja, oder eben auch, also ich glaube, auf jeden Fall, das ist eine Möglichkeit. Also auch, ich habe jetzt gesehen, der Nemo zieht ja jetzt auch auf L.A. Ich glaube, mich kann, oder Matthias Schweighöfer, wo jetzt nach L.A. ist gezogen, als deutscher Schauspieler so, ich glaube nicht, dass die Möglichkeit nicht existiert. Mhm. Aber ich glaube, es ist barbarisch, sich das als Ziel zu setzen. Für mich, aus meiner Perspektive. Weil erstens, natürlich ist es ein riesen Markt, aber wenn schon nur der kleine Gabriel aus einem kleinen Nido, neben einem kleinen Bio aus der Schweiz nach Hollywood zieht, stell dir mal vor, wie viel von der ganzen Welt diesen Schritt machen. Und die Konkurrenz dort ist unglaublich. Und für das gibt es für mich hier in diesen Szenen im deutschsprachigen Raum noch viel zu viele Möglichkeiten, um jetzt diesen Schritt dorthin zu wagen.
Müsstest du schon einmal Englisch lernen, so wie du Hochdeutsch gelernt hast?
Wahrscheinlich, ja.
Wie hast du Hochdeutsch gelernt? Ich habe das vorher schon gesagt, ich finde das Hochdeutsch wirklich schön. Ich weiss nicht, ob ich das so herbringen würde, auch wenn ich 2-3 Sätze auswendig lernen würde. Ich glaube es nicht. Wie lernt man Hochdeutsch? Wie lernen Schweizer und Schweizerinnen Hochdeutsch?
Machen. Also wirklich, einfach, ich habe viel Zeit in Deutschland verbracht, also nicht Jahre, aber genug, für dass ich wirklich dem Hochdeutsch sehr ausgesetzt bin. Natürlich hast du die ganzen 4 Jahre an Schauspielschule, ich hatte nur hochdeutsche Sprachausbildnerinnen, die das trimmen.
Und also in Bern, in dem Fall.
In Bern, genau, ja, Schauspielschule. Und natürlich auch extrem viel mit Deutschen verkehrt. Das heisst, einfach wirklich so viel geredet. Und ich glaube, das war ein Prozess über die letzten 8, 9, 10 Jahre gewesen. Und der ist noch immer nicht fertig. Es gibt vereinzelt, glaube ich, noch Sachen, wo die Schweizerdeutsch nicht rausgeht aus mir, was auch völlig okay ist. Aber ich glaube, das ist wirklich ein jahrelanger Prozess und einfach viel reden.
Was ist ein Beispiel? Weißt du, wenn du sagst, es gibt Sachen, wo das Schweizerdeutsch einfach nicht rausgeht? Was denkst du da?
Also, ich glaube, es ist schon auch per se schon nur die Stimmfarbe, die natürlich wechselt, wenn du auf eine Fremdsprache
kommst. Du schon mal ein bisschen Hochdeutsch reden, bitte. Kannst du das auf Hochdeutsch erklären?
Muss ich das? Wir sind doch hier, ich sehe hier ein grosses Kanal 3, bin hier auf dem Waisenhausplatz, sehe das Kongresshaus.
Du bist im geschützten Rahmen.
Nein, ich kann dir gerne, wir können das gerne neben der Kamera wirklich.
Das ist gut.
Aber
also jetzt neben dem
Mikrofon.
Musst du nicht
schämen. Nein, ich schäme mich nicht mal, aber ich das wäre sicher ein Vorführeffekt und er wäre irgendein Deutscher in Bio daheim und würde sich denken, hey, das klingt ja überhaupt nicht Hochdeutsch oder so. Und in das Fettnäpfchen will ich jetzt nicht reintreten.
Ist gut, das verstehe
aber
ich.
Aber die Hörerinnen und Hörer können ja vielleicht darauf trauen, dass du mein Deutsch schon gehört hast und es vielleicht gar nicht so schlecht ist.
Also, nein, es ist gar nicht mal so schlecht. Man hört ganz anders, zum Beispiel, wenn ich versuche, Hochdeutsch zu reden. Gehen wir doch noch schnell zu deiner Schwester und zu deinen Brüdern. Mhm. Du stellst dich auf die Seite von deiner Schwester, weil ihr seid halt immer das Dritte gegen sie gewesen.
Das stimmt aber auch nicht.
Stimmt das auch nicht?
Ich habe schon das Gefühl, ich habe einen kleinen Clinch mit mir. Also meine Schwester hat sich rausgezogen, meine 2 älteren Brüder und ich. Ich hatte so einen kleinen Clinch gehabt. Aber...
Wenn?
Oft.
Oft? Immer noch?
Nein.
Jetzt ist es durch?
Ja. Nein, einfach so als Kind und Jugend. Ah, also ja, drei Jungs halt. Und der klebt es halt ab und zu, ja.
3 Zablige?
Nein, unterschiedlich. Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall einfach ein Potenzial an Konflikt ist auf jeden Fall gesehen. Ja.
Was nervt dich an deinen Brüdern am meisten?
Also mittlerweile nichts.
Nichts?
Nein.
Sicher?
Nein.
Ich habe 2 Brüder, ich könnte eine Liste machen. Wirklich nicht?
Nein, eigentlich nicht. Ich finde, also natürlich einfach aus meiner Kindheit könnte ich dir natürlich auch eine Liste aufzählen. Aber jetzt, ist man halt erwachsene Geschwister, die sich respektvoll und liebevoll begegnen und sich austauschen und sich unterstützen und ein offenes Ohr haben und mal mehr und mal weniger Kontakt hat. So.
Wie häufig siehst du sie? Auch die Schwester noch am häufigsten, oder?
Ja, tendenziell schon durch ihr Kind. Sicher immer, wenn jemand vor Familie Geburtstag hat. Auch mindestens dann.
Und an Weihnachten.
Genau.
Schön. Und wir gehen noch schnell zum Sterben.
Achtung jetzt, ja.
Dir ist eigentlich noch gleich, wie du stirbst. Du willst wissen, wenn du stirbst. Du willst wirklich wissen, wenn du stirbst.
Naja, lieber als wie.
Sicher?
Ja, stell dir vor, es heisst, du stürzt Klippen runter. kannst du nie mehr im Leben einen klippen, weil du hast ja jedes Mal das Gefühl, ah ja, jetzt ist es soweit.
Ja, also hingegen, das habe ich nicht vor, konkret weißt, gedacht. Ich habe gedacht, die meisten Leute sterben eh im Bett.
Ja.
Oder neben dem Bett. Oder auf dem Stuhl. Und wenn du dann weißt, bist du auf dem Stuhl und stirbst, das stimmt schon. Das ist schon recht.
Und auf der anderen Seite stell dir mal vor, du weißt, du stirbst am 16. Januar 2068. Dann kannst du ja eigentlich alles machen, alles riskieren bis
ja,
dann.
Ja, aber was ist, wenn du weißt, du stirbst am 1. August 2023?
Ja gut, weiss ich es jetzt.
Du möchtest das wissen?
Auch lieber als wie, ja, ich glaube schon.
Schon?
Ja.
Okay. Ja. Würdest du anders leben?
Wahrscheinlich, ja. Ich weiss es ja nicht. Aber wahrscheinlich würde ich anders leben, ja.
Wie?
Verschwenderischer. Mit meinem eigenen, mit meinem Körper, wo ja als Schauspieler mein Kapital ist, ja.
Das heisst, mehr Drogen nehmen, mehr...
Nicht einmal, aber...
Chips essen.
Ja, das ist fast nicht möglich, aber... Aber ja, also schon das Gefühl, wenn du weißt, wenn du stirbst, das macht etwas mit dir. Verschwenderischer, vielleicht nicht, also nicht einmal im Sinn von mega Zoll rauslassen, sondern einfach vom Energiehaushalt her, hat jetzt mal gesagt. Ich glaube, dann im Schlafen nicht mehr so als wichtig, weil im Schlafen erlebst du nichts und du willst noch so viel wie möglich erleben. Mhm. Und auf jeden Fall viel genussvoller. Ich glaube, da genießt du das Leben noch mal um einiges mehr.
Was würdest du noch unbedingt erleben?
Mehr Reisen.
Mehr Reisen?
Ja, auf jeden Fall.
Wohin?
Überall, also wirklich.
Überall durch?
Ja, also wirklich, nein, also sicher einmal auf jedem Kontinent gewesen, zum Beispiel, so Sachen. Ich bin erst einmal in meinem Leben außerhalb von Europa gewesen, was mit 28 aus meiner Perspektive viel zu wenig ist.
Manchmal frage ich mich einfach auch, eben, wir waren ja nicht beide nicht in Australien gewesen. Wir haben kein Australienjahr. Mhm. Was natürlich sehr traurig ist. Mhm. Aber eben, ich mache mich auch sehr gerne lustig über Leute, die ein Australienjahr machen.
Und das war das einzige Mal im Ausland war, so
gefühlt. Ja, gut, das kommt dann manchmal noch dazu. Aber ich glaube, für mich ist es gar nicht mehr so wichtig. Ich möchte mehr vielleicht punktuell noch Orte sehen, als die ganze Welt. Weil auch aus dem Nachhaltigkeitsgedanken vielleicht ein bisschen. Oder weil ich als Ausrede nicht mehr weil ich zu faul bin, zum Sparen. Kannst du eigentlich sparen?
Nein.
Wie viel hast du auf deinem Sparkonto? Hast du ein Sparkonto?
Ich habe ein Sparkonto.
Was ist der drauf?
Zu wenig. Zu wenig, für das man es schon fast ein Sparkonto nennen.
Es ist ein Konto.
Es ist ein Konto.
Ist ein Konto. Ja. Gut. Es ist eins, das du zur Geburt hast bekommen vom Götti und das hast du jetzt noch?
Nein, das ist schon leer geräumt. Nein, wir haben von unseren Grosseltern haben Geld geerbt und das ist, also das ist jetzt auch nicht, weiss nicht wie viel gewesen, aber das hat so gelangt für die Autoprüfung, ein Laptop mit 18 und so. Und jetzt habe ich es immer wieder versucht zu sparen, aber dadurch, dass ich auch einfach meine Ausgaben sehr inkonsequent sind, genauso inkonsequent wie meine Einnahmen, ist das halt einfach, muss ich ab und zu, muss man gerne mal auf die Reserve zurückgreifen. Mhm. Genau. Ja.
Jetzt bist du dann fest angestellt beim Tops.
Ja.
Dann hast du ein fixes Einkommen, oder?
Genau.
Ist das das erste Mal?
Ja. So, ja.
Ja.
Also so über ein Jahr, immer am 30. oder 28. im Monat das Lohn zu haben, das wird das erste Mal sein, ja.
Ist das für ein Gefühl?
Ein Befreiendes, ein Emanzipierendes irgendwie auch. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf, hoffentlich ein bisschen mehr zu sparen.
Mhm. Um nachher wieder reisen können.
Genau, zum Beispiel. Ja.
Aber wir gehen noch schnell zur Privatshow.
Ja.
Ich kann mir noch so vorstellen, warum du Privatshow gesagt hast und nicht öffentliche Show. Aber erzähl doch mal.
Also natürlich auch einfach, weil wir uns nicht kennen. Also wie
bist du nie, sorry, bist du nie öffentlich gewesen? Gar nie?
Ich glaube, ich bin echt eine Woche mal in Rittermatte gewesen. Hm. Irgendwie so. Auch schon ewig her. Aber nein, eigentlich wirklich habe ich 12 Jahre Privatshow hinter mir. Und darum auch eigentlich auch einfach aus Respekt, weil ich halt die Stadtschule per se nicht kenne, der Unterricht. Ich kenne natürlich von ganz vielen Freunden und Freundinnen ganz viele Erzählungen. Aber kann ich auch wie nur Privatschule sagen, weil ich halt einfach Privatschule gemacht
habe. Privatschule, eben Steiner Show, wir sind beide in die Show. Was ist für dich so das Klischee, das dich am meisten aufregt? Oder das, was die Leute am meisten an den Kopf werfen im Zusammenhang mit Steiner Show?
Also aufregen tut es mich nicht, aber ich finde es immer noch faszinierend, einfach das Namen tanzen.
Das ist geblieben, gell?
Ich finde es einfach, ich finde es unglaublich faszinierend, dass das alle wissen.
Mhm.
Dass man das weiss, man von Steiner Schule, dass die Leute ihren Namen tanzen können. Und sie fragen auch heute noch, ob man mal tanzen kann. Mhm. Und ich sage, ja, ich kann meinen Namen sehr gerne tanzen. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Ich finde es überhaupt nichts Schlimmes. So.
Yeah.
Aber dass das so ins Lächerliche gezogen wird, finde ich nicht mal schlimm, aber ich finde es einfach, ich finde es spannend, weil eigentlich wäre es doch schön, wenn wir alle unsere Namen tanzen könnten.
Ja, das ist schon so. Das mit dem Künstlerischen ist für mich halt auch ein bisschen schwierig, wenn die Leute das Gefühl haben, du musst künstlerisch begabt sein, wenn du in dieser Show bist. Und dann tun ich ihnen etwas zeichnen.
Mhm.
Und dann denken sie so, Fensterplatz, ganz lang. Drum. Aber ja, man kann es dann mit der Musik wieder wettmachen. Meistens, manchmal.
Wieso spielst du, also machst du auch Musik in dem Fall?
Ja, du tust Klavier spielen, gell?
Hey, also, ja, aber ich habe jetzt dich gefragt, ob du Musik machst.
Ja, meine Mama ist ja Klavierlehrerin.
Ja, genau, ja, genau.
Und Geige habe ich lang gespielt und Saxophon. Ja. Dann habe ich Gesangsunterricht gehabt.
Ja.
Und jetzt habe ich wieder eine Geige bekommen, vor 2 Wochen. Mega lieb.
Nice.
Ich habe die Auslehne, ganz eine gute, von einem Geigenbauer, weil er gefunden hat, wenn ich wieder etwas anfange, dann sollte ich auch eine gute haben, sonst mache ich es dann nicht.
Und? Wie spielt sie sich?
Ich hoffe sehr, dass er mich jetzt nicht zulässt, weil ich habe sie, glaube ich, jetzt seit 2 Wochen oder 3 und ich habe 2 Mal gespielt.
Okay.
Ja. Auch ein bisschen aus Angst, dass ich meine Nachbarn ein bisschen zu fest nerven.
Aber lustig, da kommt mir, ich wohne ja in Bern, im wunderschönen Lorraine-Quartier und gegenüber von uns wohnt ein Musiker vom Ensemble vom Stadttheater, von den MusikerInnen. Und ich finde es etwas vom Schönsten, wenn der probt. Dann habe ich das Fenster aufgekippt, das ist so direkt gegenüber. Und der macht seine Tonleiter und spielt seine Bachs auf und ab. Mhm. Und ich finde das so schön, wenn der am Proben ist. Also kann ich dir nur Mut zusprechen, pack deine Geige ein und wenn es irgendjemand sehen wird, nerven wird sich die Person schon melden.
Mensch.
Ja, ja.
Das ist herzig, weil beim Klavier habe ich das schon das Gefühl. Da sagen die Nachbarn auch immer, wenn ich mal eine Woche nicht gespielt habe, du könntest wieder mal ein bisschen spielen. Und sogar der Jugendliche, ein Bub, der bei uns wohnt, findet das sehr toll. Aber bei der Geige traue ich mich eben noch nicht so ganz. Da muss ich vielleicht zuerst noch ein bisschen im Kämmerli oder hier im Studio üben, bis ich dann loslassen
kann.
Aber du hast jetzt noch Klavier spielen?
Hey, vereinzelt. Also ich habe natürlich kein Klavier mehr. Ich glaube, einfach Musik allgemein ist immer noch einfach ein grosser Teil von meinem Leben. Ich habe auch Schlagzeug gespielt und habe eine Gitarre und so. Sehr punktuell, also wirklich so auch gewissermaßen, wenn es eingebunden wird in der Produktion oder so, ist das sicher immer ein Skill, der sich anbietet, noch auf einer Bühne. Ja, ich könnte noch das oder hier so. Aber ich würde mich jetzt überhaupt nicht mehr als versierten Klavierspieler bezeichnen.
Hey, ich habe eigentlich nur noch eine allerletzte Frage an dich. Und zwar, das ist eine Frage, die ich immer allen stelle, am Schluss. Wir haben doch die schöne 3 Uhr auf dem Zentralplatz.
Mhm.
Bis 3 schreiben. Könnte man, wenn man möchte. Ich muss jetzt mal der Stadt Bio anrufen, das ist schaurig. Die läuft nämlich schon wieder nicht mehr. Wenn du könntest bestimmen, was dort eine Woche lang wird stehen und drehen, was sollte dort drin stehen?
Also jetzt, da wir das hier Mitte März 2022 aufnehmen und einfach ein riesen Krieg an den Grenzen von Europa passiert, ein Spendenkonto für die Glückskette wäre jetzt mein erster Impuls oder vielleicht würde sich noch bessere Möglichkeiten bieten, aber auf jeden Fall wäre es jetzt auf jeden Fall so etwas.
Schön. Gut, dann machen wir das. Merci vielmals, Gabriel.
Merci für die Einladung.
Sag's frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.